freak, 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 freak.
Freak Radio. Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Josef Heinz. Heute Abend bei Freak Radio zu Gast die Vorsitzende des Niederösterreichischen Monitoring-Ausschusses, Doktorin Christine Rosenbach. Bevor wir in Medias Res gehen, der Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir uns off-record duzen und das heute auch im Interview beibehalten wollen. Christine, ich habe es eingangs erwähnt, du bist die Vorsitzende des Monitoring-Ausschusses in Niederösterreich. Was ist der Monitoring-Ausschuss und welche Aufgaben hat er?
Dankeschön. Der Niederösterreichische Monitoring-Ausschuss ist ein weisungsfreies Gremium. Wir bestehen aus Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen. Im Monitoring-Ausschuss sind vertreten Selbstvertreter und Selbstvertreterinnen, das heißt Menschen mit Behinderungen, Menschen aus Organisationen, die Menschen mit Behinderungen vertreten, Menschen aus der Wissenschaft und Menschen aus Organisationen, die sich mit Menschenrechten befassen. Zur Frage, was der Monitoring-Ausschuss macht: Unsere Aufgaben sind im Gesetz festgelegt. Unsere Hauptaufgabe ist, Landesgesetze, Entwürfe von Landesgesetzen, von Verordnungen zu begutachten. Und dabei kontrollieren wir, ob diese Gesetze die UN-Behindertenrechtskonvention einhalten. Das heißt, wir schauen genau darauf, dass die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen eingehalten werden.
Wie schauen diese Menschenrechte aus? Was beinhalten die?
Menschen mit Behinderungen haben genau dieselben Rechte wie alle anderen Menschen. Sie bestehen darin, dass alle Menschen den gleichen Zugang haben sollen zu allen Lebensbereichen. Also egal, ob jetzt ein Mensch eine Behinderung hat oder keine Behinderung, er soll genauso ins Kino gehen können, ins Theater gehen können, ein Lokal besuchen können, auch einer Beschäftigung natürlich nachgehen können, wie alle anderen Menschen. Und dass dafür gewisse Voraussetzungen geschaffen werden, darauf achtet der Monitoring-Ausschuss.
Schaut es jetzt aus, zum Beispiel Diskriminierungsbereich am Arbeitsplatz?
Das kann leider passieren und das ist auch heute natürlich auch noch möglich. Aber wenn Diskriminierungen in der Arbeitswelt passieren, gibt es Einrichtungen und Stellen, an die man sich wenden kann. Jetzt für den Bereich des Landesdienstes, der Gemeinden, bin ich zuständig als NÖ-Gleichbehandlungsbeauftragte. Also wenn bei uns im Landesdienst an einer Bezirkshauptmannschaft, in einem Gemeindeamt, ein Dienstnehmer oder eine Dienstnehmerin aufgrund der Behinderung diskriminiert wird, kann sie sich an uns wenden und wir versuchen hier eine Lösung zu finden.
Wie schaut es jetzt aber aus, wenn er nicht im Landesdienst ist, wenn er zum Beispiel in einer Privatfirma ist?
Wenn jemand in einer privaten Firma, in einem Unternehmen arbeitet und diskriminiert wird, kann er sich einerseits an den Bundesbehindertenanwalt wenden und auch an das Sozialministerium Service.
Ich war da mal beim Dr. Buchinger, der hat dasselbe gesagt, das ist ganz schwierig. Die Gesetze sind zwar da, aber die Unternehmer halten sich nicht dran.
Das sind klassische Vorurteile, wenn man von vornherein sagt, diesen Menschen möchte ich nicht in meinem Betrieb haben, weil der eine Behinderung hat. Ich muss sagen, man muss sich jeden Bediensteten immer vorher anschauen, für welchen Arbeitsbereich er geeignet ist. Da muss ich mir die Fähigkeiten, das Können anschauen und dann diesen Menschen entsprechend einsetzen. Das gilt für alle Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen. Vorurteile, dass man sagt im Vorhinein, jemand passt einfach nicht, weil er eine Behinderung hat, das ist ein klassisches Vorurteil und das ist von vornherein schon diskriminierend. Da kann ich mich zur Wehr setzen.
Es gibt ja auch noch die Arbeitsassistenten. Also wenn er jetzt zum Beispiel nicht so tippen kann am Computer, der ist ein Computermann, kann aber aufgrund der Behinderung nicht so tippen, dann macht ihm das die Assistentin. Das kann man ja alles abklären, oder?
Das kann man alles im Vorhinein abklären, auch mit dem Chef oder der Chefin natürlich. Und dann funktioniert es. Wichtig ist, dass man vorher redet miteinander.
Soweit ich weiß, werden die dann sogar gefördert in dem Bereich, wenn er zum Beispiel ansucht, dass er dann Unterstützung bekommt, wenn er behinderte Arbeitnehmer nimmt. Oder die Arbeitsleistung berechnen und das kann man dann ausgleichen. Kriegt dann der Unternehmer ein bisschen einen Zuschuss, stimmt das?
Das stimmt meines Wissens nach. Das ist auch ein Lockmittel für Unternehmen, Menschen mit Behinderungen einfach faire Chancen einzuräumen.
Ja, und ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen durchgeschaut, weil wir ja die Sendung machen über die Arbeitslosigkeit. Und da sind 30% behinderten Arbeitnehmer arbeitslos. Wie kann man das senken?
Das ist sehr schwierig, aber es gibt im Land Niederösterreich zum Beispiel den Verein Null Handicap. Und wenn jetzt ein Mensch mit Behinderung mindestens 50% arbeitslos ist, kann er sich an diesen Verein wenden. Und dann gibt es die Möglichkeit einer Beschäftigung. Also ich würde vorschlagen, wenn Menschen eben arbeitslos sind, keinen Job finden, dann mögen sie Kontakt aufnehmen mit diesem Verein Null Handicap.
Die können es dann quasi an Stellen vermitteln?
Ja. Der Verein Null Handicap sucht Einsatzmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, einerseits bei privaten Firmen in Niederösterreich, aber auch beim Landesdienst zum Beispiel. Dann erfolgt eine Anstellung direkt beim Verein für eine bestimmte Zeit lang. Und wenn die Leistung passt, wenn alle zufrieden und glücklich sind sozusagen, dann besteht auch die Möglichkeit einer Übernahme in ein reguläres Dienstverhältnis zu diesem Unternehmen oder zum Land Niederösterreich zum Beispiel.
Er kann auch weiterhin schauen, dass er zum Beispiel woanders einen Job bekommt, in der Zeit, wo er da arbeitet.
Richtig. Er kann auch sich selber umschauen natürlich und schauen, dass er einen Job selber findet, selbstverständlich.
Also ich habe auch beim Recherchieren herausgefunden, im Land Niederösterreich, der Landeshauptmann Dr. Bröll hat 120% der Quote erfüllt, habe ich gelesen. Stimmt das?
Das stimmt. Das Land Niederösterreich ist da sehr fleißig und rührig und wir haben wirklich eine große Anzahl von Menschen mit Behinderungen, die bei uns sehr gut eingesetzt werden im Landesdienst und die auch zur Zufriedenheit aller eigentlich arbeiten. Das sind alle glücklich und zufrieden sozusagen. Die Betroffenen selber, aber auch die Arbeitsumgebung.
Ich habe immer den Eindruck, vorneweg, ein Behinderter kann das nicht leisten, was anderes leistet. Das stimmt so nicht.
So pauschal kann man das überhaupt nicht sagen. Man muss sich jeden Bediensteten oder jeden Menschen genau anschauen, was jemand leisten kann. Das gilt ja auch für Menschen ohne Behinderungen. Ich kann auch nicht jeden Menschen auf jeden Arbeitsplatz hinsetzen, weil nicht jeder dieselben Fähigkeiten, Kenntnisse und Eignungen mitbringt. Und genau dasselbe gilt für Menschen mit Behinderungen. Ich muss mir anschauen, was kann jemand leisten und wo wird diese Leistung nachgefragt. Und dann muss ich diese zwei Bereiche, sprich den Menschen und den Arbeitsplatz, zusammenbringen. Und wenn das gut gelingt, sind wirklich beide Seiten Gewinner.
Bei behinderten Menschen macht man das nicht. Bei Menschen ohne Behinderung wird das ja immer gecheckt. Der kann nicht irgendwo, der sitzt irgendwo hin, der macht die Arbeit. Das funktioniert ja nicht. Aber bei behinderten Menschen oder Menschen mit Behinderung, da macht man das eher nicht. Dann sitzt vielleicht niemand, der ist behindert. Oder die sind oft in einer geschützten Werkstätte. Da kriegen sie maximal nur ein Taschengeld. Und die glauben dann, wenn sie jetzt irgendwo in einem Betrieb sind, die speisen wir irgendwo mit einem Minimum ab. Das geht ja auch nicht. Wie schaut es denn da aus, dass zum Beispiel die Gelder richtig bezahlt werden?
Entgeltgleichheit, gleiche Leistung, gleiches Entgelt oder gleichwertige Leistung, gleiches Entgelt. Das ist auch eine alte Forderung, jetzt nicht nur für den Bereich für Menschen mit Behinderungen, sondern auch für Frauen und Männer zum Beispiel. Es gibt noch immer da und dort, auch in der Privatwirtschaft, Bereiche, wo Männer, Frauen gleichwertige Arbeit leisten, aber sehr unterschiedlich bezahlt werden. Und Ähnliches wird es auch für die Menschen mit Behinderungen natürlich geben. Da gilt es anzusetzen.
Ich bleibe gerade bei Damen und Herren, das verstehe ich auch nicht. Wenn eine Dame jetzt die gleiche Arbeit macht, die ihr Mann macht, dann kriegt sie weniger. Wieso? Nur weil sie eine Frau ist?
Wenn sie genau die gleiche Arbeit macht, müsste sie das gleiche Entgelt bekommen, grundsätzlich. Ja. Das Problem liegt, denke ich, eher in dem Bereich, wo es um die Gleichwertigkeit von Arbeiten geht. Also wo es verschiedene Arbeiten gibt, die aber von den Kenntnissen, von der Anstrengung her, von den Möglichkeiten her gleichwertig, also vergleichbar sind, dass es da dann unterschiedliche finanzielle Ströme gibt. Wenn ich einen klassischen Frauenberuf hernehme und einen klassischen Männerberuf, da besteht dann halt doch hin und wieder die Gefahr, dass die unterschiedlich bezahlt werden, weil eben die eine Berufsgruppe sehr stark frauendominiert ist. Das erklärt sich aus der Tradition heraus und aus der Geschichte. Aber da, wie gesagt, wird schon vieles gemacht, da wird schon sehr viel verglichen und da gibt es auch die Möglichkeit, Diskriminierungsansprüche geltend zu machen.
Also wir haben jetzt gesprochen zwischen Männern und Frauen und wie schaut es jetzt im Bereich von behinderten Männern und behinderten Frauen aus? Ist es da ähnlich?
Ich glaube, das kann man durchaus vergleichen. Frauen haben in vielen Bereichen einfach mit mehr Nachteilen zu kämpfen als Männer und wenn diese Frauen noch dazu eine Behinderung aufweisen, haben sie es doppelt und dreifach schwer. Also da sind behinderte Frauen noch um einiges schlechter dran. Also da gilt es auch entsprechend zu helfen, zu unterstützen.
Also behinderte Frauen sind schlechter dran wie nicht behinderte Frauen, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt.
Ich würde sagen, es ist generell so, dass Frauen grundsätzlich gesagt mehr Probleme haben, zum Beispiel beim beruflichen Aufstieg als Männer. Bei der Entgeltgleichheit muss man halt schauen, ob öffentlicher Dienst oder Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft schaut es ein bisschen schlechter aus mit der Entgeltgleichheit Frauen-Männer als im öffentlichen Bereich. Da ist die Welt etwas besser, sage ich. Da ist man noch fairer unterwegs. Da sind die Entgelte halbwegs vergleichbar. Nur beim beruflichen Aufstieg gibt es noch immer Unterschiede, auch im öffentlichen Bereich. Also Männer werden leichter, schneller Chefs als Frauen Chefinnen werden, in gut dotierte Positionen. Und bei behinderten Frauen, die haben es, denke ich, aus meiner Erfahrung heraus noch um einiges schwieriger als nicht behinderte Frauen.
Das denke ich mal. Wie kann man das jetzt ein bisschen entschärfen?
Naja, ich kann das auch nur jetzt so sagen, ich wünsche mir einfach mehr Selbstbewusstsein bei Frauen und auch bei behinderten Frauen und dass sie versuchen, das zu erringen, was sie erringen können, was sie erreichen können. Und wenn sie der Meinung sind, dass ihnen etwas vorenthalten wird, was ihnen eigentlich zustehen würde, wenn sie zu wenig bezahlt bekommen, wenn sie benachteiligt werden beim beruflichen Aufstieg oder bei einem Job, ja, dass sie sich auch zur Wehr setzen. Sprich, dass sie ihre Interessensvertretung kontaktieren, ihre Gleichbehandlungsbeauftragte, beziehungsweise auch an die Gleichbehandlungskommission herantreten und sagen, da und da wurde ich meiner Meinung nach diskriminiert, bitte schaut euch das an.
Kann da nicht das passieren, wenn das jetzt zum Beispiel im Privatbereich ist, dass der Unternehmer dann ein bisschen so Mobbing betreibt und den rausdrückt, weil ihm das auf die Nerven geht?
Ich glaube, in der Privatwirtschaft muss man doppelt und dreifach vorsichtig sein. Da gibt es sehr große Empfindsamkeiten. Da würde ich eher raten, mal die Interessensvertretungen einzuschalten. Also wenn es in einem Betrieb einen Betriebsrat gibt, zum Beispiel den Betriebsrat, die Betriebsrätin kontaktieren und sagen, bitte schaut euch das an, helft's mir. Wenn das nichts nützt, es gibt dann auch die gesetzlichen Interessensvertretungen, zum Beispiel der Arbeiterkammer oder die Interessensvertretung des ÖGB, sich Beratung einholen. Was sicherlich besser auch ist, wenn es möglich ist, ist, dass man sich Beratung holt und dann selbst versucht, im Gespräch mit dem Chef oder der Chefin das zu erreichen, was man möchte. Und nur im allerletzten Fall, wenn es einem wirklich darum geht, dass ich das bekomme, dann den Schritt zum Beispiel zu einer Gleichbehandlungskommission zu gehen. Aber das ist natürlich in der Privatwirtschaft dann ein bisschen schwierig. Da reagieren die meisten ein bisschen kritisch.
Ja, da könnte man praktisch parallel arbeiten, dass man trotzdem diese Gleichbehandlungsstelle beauftragt und dann schaut, dass man vielleicht einen anderen Job bekommt.
Wenn das möglich ist, natürlich, wenn man wirklich wechseln möchte. Aber viele wollen ja in dem Bereich auch bleiben, wo sie arbeiten. Sie fühlen sich halt nur ungerecht behandelt, vielleicht was das Geld anbelangt, ja. Aber sie wollen noch nicht den Job wechseln, weil ein Jobwechsel bringt natürlich einiges an Unannehmlichkeiten mit sich. Ich habe eine neue Arbeitsumgebung, muss mich neu einstellen, neu lernen. Also viele wollen dann doch in dem Bereich bleiben und sind dann wahrscheinlich eher bereit, das geringere Entgelt zu akzeptieren, als zu sagen, okay, ich probiere es. Und ich suche mir auch gleichzeitig einen anderen Job. Außerdem, denke ich, sind die Zeiten derzeit auch ein bisschen schwierig. Freie Jobs gibt es auch nicht so viele. Also bevor man einen Posten, einen Job aufgibt, muss man sich gut überlegen. Wen aufgeben, dann erst, wenn man ja einen anderen fix hat.
Das Wirtschaftswachstum ist da angeblich, aber das wirkt sich noch nicht richtig aus.
Das kann ich so schwer beantworten. Ich kann nur ermutigen, auf jeden Fall nicht aufgeben. Also wenn ich arbeitslos bin, nicht aufgeben, Arbeit suchen. Reden, nachfragen, es sind sehr oft auch persönliche Kontakte, weil aufgrund persönlicher Kontakte erfahre ich vielleicht eher, wo etwas frei ist, dann kann ich mich zielgerichtet bewerben. Ansonsten kann ich nur sagen, es gibt Einrichtungen, Vereine, die auch Menschen anstellen, wie zum Beispiel dieser Verein Null Handicap, und der hilft dann nachher, Fuß zu fassen am Arbeitsmarkt. Also ich würde einfach solche Einrichtungen, die von Staats wegen oder von Landes wegen angeboten werden, nützen.
Das wäre mal ein Weg mit Sicherheitsnetz.
Richtig, das ist ein Weg mit Sicherheitsnetz. Wenn ich arbeitslos bin, muss ich einfach alles dran setzen und alles nur tun, um einen Job zu finden. Also nicht nur mich arbeitssuchend melden, das ist immer das eine, das ist klar, sondern ich muss auch aktiv werden und aktiv suchen und ansprechen und fragen und Bewerbungen abschicken. Und wie gesagt, der Verein Null Handicap in Niederösterreich, glaube ich, ist eine sehr gute Einrichtung, um hier zu vermitteln und auch Unternehmen davon zu überzeugen, dass Menschen mit Behinderungen ganz wertvolle Arbeitskräfte sind, wenn sie richtig eingesetzt werden.
Und trotzdem ist eigentlich die Behindertenquote sehr hoch.
Das ist auch klar. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen und ermutigen, bitte Bewerbungen abschicken, nicht aufgeben und immer wieder schauen, eben, dass man wo Fuß fasst.
Ich kenne das nur vom AMS, müssen Sie arbeitslos melden, wenn Sie keinen Job haben, dann müssen Sie dorthin. Schreiben wochenlang Bewerbungen, da kommt nichts. Gibt es da einen Weg oder ist das eher sinnlos?
Na gut, das eine, du hast jetzt angesprochen, die Tätigkeit des AMS, ja. Das ist einmal das eine, das ist außerhalb unserer Zuständigkeit, ja, das ist Bundessache. Aber ich kann nur noch einmal sagen, was ich jetzt als Einzelmensch tun kann, ist aktiv suchen und möglichst viele Bewerbungen abschicken und alles nur nutzen, was angeboten wird. Also aktiv suchen, selber suchen, dann wird es vielleicht gelingen.
Die Talente sind ja bei Behinderten halt niemand da. Und der will seine Talente einsetzen, hat ein Problem. Also der muss immer schauen, dass er aktiv bleibt.
Das ist richtig. Talente sind verteilt auf alle Menschen. Also jeder Mensch hat seine Talente. Und da spielt auch die Behinderung keine Rolle. Ja? Und es geht einfach darum, dass ich als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber diese Talente erkenne. Das setzt voraus, dass ich zuerst einmal wissen muss, welche Fähigkeiten, welche Talente brauche ich für meinen Job, den ich da vergeben möchte. Ja? Und dann suche ich mir auf dem Arbeitsmarkt diese Menschen. Und da dürfen wir keine Vorurteile leisten, indem ich zum Beispiel sage, okay, der ist behindert, der kommt schon gar nicht in Frage. Damit gehen vielleicht wertvolle Talente nämlich verloren, die ich gar nicht sehe, ja, weil ich gar nicht genauer hinschaue. Das Zweite, es gibt auch Vorurteile gegenüber Frauen. Das wissen wir auch noch. Vor 10, 15 Jahren gab es auch sehr oft das Vorurteil, na, eine junge Frau nehme ich lieber nicht auf in meinen mein Unternehmen, die könnte mal schwanger werden und ein Baby bekommen und dann weg sein. Da investiere ich vielleicht gar nicht so viel. Also auch dieses Vorurteil gab es gegenüber Frauen generell. Ja, hat auch Frauen natürlich das Fußfassen in der Arbeitswelt sehr erschwert. Und dasselbe gilt eben für Menschen mit Behinderungen. Also auch darum geht es, dass Menschen mit Behinderungen die Chance bekommen, zu zeigen, was sie können.
Du hast es vorhin gesagt, nein, die nehme ich nicht als behindert. Der hat ja seine Talente, nur wenn der gar nicht einmal schaut, was kann der für meinen Betrieb leisten, dann kommt der gar nicht dran.
Wenn jemand gar nicht schaut, was jemand kann, was jemand leisten kann, dann entgeht aber dem anderen auch eine große Chance, weil gerade das kann die richtige Arbeitskraft sein für diesen Job. Also es geht eigentlich auch darum, dass man Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen sensibilisiert und darauf aufmerksam macht, bitte hinschauen. Nicht von vornherein aufgrund von Vorurteilen quasi abklassifizieren und sagen, nein, kommt nicht in Frage. So wie man es früher oft bei Frauen für bestimmte Positionen gemacht hat. Auch das muss man sich abgewöhnen im Bereich von Menschen mit Behinderungen. Es gibt genug Menschen mit Behinderungen, die ganz tolle Talente haben, die eine tolle Arbeitsleistung bringen. Also man muss die richtigen zwei zusammenbringen. Dann passt es. Und das ist das große Kunststück. Aber das sollten eigentlich Personalisten und Personalistinnen können, weil das ist ja ein Geschäft.
Die Unternehmer zahlen lieber die Penale, bevor sie behinderte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einstellen. Warum das?
Das hängt mit dem Vorurteil zusammen. Denn wenn ich jetzt als Unternehmerin sage, ich will keinen behinderten Menschen, das macht mir zu viele Umstände oder ich weiß nicht was, ja, und die Penale ist nicht so hoch, dann ist es eine einfache Milchmädchenrechnung, dass ich sage, ich zahle lieber einen gewissen Geldbetrag und erspare mir damit Probleme. Und da muss man einen Strich durch die Rechnung machen. Entweder die Penale erhöhen, beziehungsweise einfach die Sensibilisierung vorantreiben und das Bewusstsein schaffen, dass Menschen mit Behinderungen Qualifikationen, Fähigkeiten, Einsatzbereitschaft, Motivation mitbringen. Und das muss man als Unternehmer halt sehen und erkennen. Und da muss man den Menschen die Chance geben.
Aber auch sehen wollen. Nur, ich bin jetzt ganz schlimmer. Du hast gerade gesagt, man könnte das erhöhen. Was ist, wenn man das zum Beispiel, weil die zahlen das ja von der Portokasse, wie sie jetzt ist. Was ist, wenn man das jetzt auf ein normales Gehalt erhöht? Schaut es da vielleicht anders aus?
Naja, ich würde jetzt einen anderen Weg beschreiten und sagen, wenn jemand einen Posten oder einen Job nicht bekommt, ja, und der Unternehmer oder die Unternehmerin sagt, wegen der Behinderung, also wenn es offensichtlich ist, ja, dann besteht die Möglichkeit, Schadenersatz geltend zu machen. Dann kann ich als Mensch mit Behinderung zum Sozialministerium Service gehen, Schlichtungsversuch anstrengen und dann, wenn eben keine Schlichtung zustande kommt, kann ich auch dann den Schadenersatzanspruch geltend machen. Und das tut dann einem Unternehmen vielleicht schon auch weh. Aber ist vielleicht auch lehrreich, weil dann bekommen sie auch mit, dass da schon Qualifikationen da sind. Und dann passiert es beim nächsten Mal vielleicht nicht so einfach. Es ist nicht dem Image förderlich, wenn bekannt wird, dass ein Unternehmen diskriminiert.
Man muss die Unternehmen erziehen, stimmt das so?
Ich würde sagen, das ist sehr gut von dir jetzt formuliert, richtig. Man muss sie auch sanft und liebevoll erziehen und manchmal vielleicht auch zu ihrem Glück hinbringen.
Also mal zum Glück zwingen.
Zum Glück hinbringen, sage ich jetzt.
Ja, nein, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Es muss doch einen Weg geben, dass man das einmal eindämmt. Das kann ja nicht der Sinn sein, dass man das einfach so stehen lässt.
Ich glaube, es ist einfach ein Prozess. Ja. Das ist eine Sache, die nicht von einem Jahr zum anderen oder bis zum nächsten Jahr stattfindet. Das ist ein ziemlich langwieriger Bewusstseinsprozess. Immer wenn es um Einstellungen von Menschen geht, brauche ich relativ lange, um diese Einstellungen zu ändern. Und wenn jemand die Einstellung hat, ein Mensch mit Behinderung kann man nie das leisten, was ein Mensch ohne Behinderung leistet, habe ich viel Arbeit vor mir, um dieses Vorurteil wegzubringen. Weil das Vorurteil habe ich im Kopf drinnen. Ja? Und da nutzt er im Grunde genommen kein Gesetz. Das Gesetz hilft mir nur dann, wenn ich mich zur Wehr setzen kann und derjenige bekommt dann schwarz auf weiß im Urteil zum Beispiel den Schadenersatz aufgebrummt, weil dann sieht er schwarz auf weiß, das war nicht richtig, was er gemacht hat. Dann hilft's, ja. Aber der Prozess muss selber im Kopf passieren.
Bei mir ist das ungefähr jetzt 45 Jahre her, so hat sich nicht viel geändert.
Okay, ich kann nicht auf diese reichhaltige Erfahrung zurückblicken wie du. Ich kann nur sagen, so in den letzten 10, 15 Jahren hat sich schon einiges bei den Einstellungen geändert. Also ich sehe es im Frauenbereich. Da ist schon einiges vonstatten gegangen und sehr viel zu einer positiven, gleichwertigen Einstellung gekommen. Ja? Und ich denke mal, wir haben noch nicht so lange im Behindertenbereich jetzt so massiv gearbeitet. Wenn wir das tun, wird es auch im Bereich der Menschen mit Behinderungen besser. Und es ändern sich sukzessive langsam die Einstellungen zu Menschen mit Behinderungen.
Könnten wir das ein bisschen beschleunigen?
Ja, indem wir alle immer mehr darüber reden. Indem wir einfach das Thema anreißen, indem wir einfach informieren, indem wir darauf hinweisen, aber nicht nur mit der Route quasi drohen, sondern auch das Positive und das Gute hervorkehren und wirklich sagen, Menschen haben Qualifikationen, Menschen haben Talente, wir haben jeder Talente mitgekriegt. Ja? Und es geht darum, dass man jeden Menschen dass man für jeden Menschen eigentlich einen Arbeitsplatz hat, einen passenden. Das Kunststück ist nur, diese zwei richtigen zu finden. Und da braucht es einfach sehr viel Wissen, aber auch die richtige Einstellung und die Offenheit dazu. Und da muss man einfach sehr viel reden und immer wieder darauf hinweisen.
Kann das auch der Monitoring-Ausschuss machen?
Der Monitoring-Ausschuss kann das indirekt machen, indem er zu den Gesetzen Begutachtungen abgibt, indem er Empfehlungen ausspricht, indem wir auch einmal im Jahr zum Beispiel eine öffentliche Sitzung abführen, wo auch einfach Selbstvertreter, Selbstvertreterinnen, Organisationen, interessierte Menschen kommen können und auch ihre Statements abgeben können, ihre Wünsche, ihre Vorstellungen sagen können. Also dieser Austausch, diese Öffentlichkeitsarbeit ist einfach wichtig, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wenn das viele Stellen machen, dann wird es in den nächsten Jahren immer, immer besser werden.
Du hast vorhin gesagt, das spielt sich in den Köpfen ab. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Barrierefreiheit. Was nutzt aber eine bauliche Barrierefreiheit, wenn es nicht im Kopf frei ist?
Die Barriere im Kopf kann ich schwer rein mit einem Gesetz wegbringen. Ja, die Barriere im Kopf muss die betreffende Person selber erkennen zunächst einmal. Also man muss selber erkennen, dass man ein Vorurteil hat. Erst dann kann man daran arbeiten und schauen, dass man das wegbringt. Gesetze können nur mithelfen, dass die Handlungen, die nach außen treten, korrekt sind. Weil wenn jemand diskriminiert, handelt er nicht korrekt, wird er schadenersatzpflichtig. Das ändert aber noch nichts, dass die Barriere trotzdem im Kopf da ist, also dieses Vorurteil. Und da muss man einfach reden, reden, reden.
Muss ich nicht einmal das Positive rauskehren? Es gibt schon Betriebe, die sehr wohl behinderte Arbeitnehmer aufnehmen, so ist es ja nicht. Aber der Großteil sträubt sich ein bisschen. Das ist, glaube ich, diese Barriere, die ich meine. Bauliche Barriere, die kann ich entfernen, aber die Kopfbarriere ja nicht. Und wie kann ich das jetzt trotzdem hinbringen?
Also mein Weg dafür ist einfach der, ich kann es nur wiederholen jetzt, dass man einfach Menschen sensibilisiert und vor allem jetzt auch im Bereich der Menschen ohne Behinderungen. Und meine Idee dafür war, es gibt keinen Menschen, der nicht in seinem Verwandtenkreis, in seinem Freundeskreis Menschen mit Beeinträchtigungen hat. Ja? Sei es jetzt ein mobilitätseingeschränkte Menschen, sei es sinneseingeschränkte Menschen. Es hat jeder von uns Freunde, Verwandte, die eine Beeinträchtigung haben. Und wenn ich diese Menschen erreiche, diese Angehörigen erreiche, dann habe ich starke Befürworter und Befürworterinnen für Barrierefreiheit. Weil dann bin ich selbst betroffen. Wenn ich mit meiner Mutter, mit meinem Partner nicht mehr in ein Lokal gehen kann oder ein Theater nicht besuchen kann, oder wenn mein Partner einfach keinen Job kriegt mit diesem Vorurteil, wir wollen keinen Behinderten in unserem Betrieb haben, dann ist es für mich unmittelbar spürbar und tut mir weh. Und dann setze ich mich aber ein, auch für Menschen mit Behinderungen. Und da können wir sehr viele Verbündete gewinnen. Und das ist, glaube ich, eine sehr große Anzahl dann von Menschen. Und wenn die alle dann darüber reden und positiv darüber sprechen, setzt sich etwas in Bewegung. Und dieser Bewusstseinsprozess kommt dadurch auch ins Laufen. Und irgendwann einmal wird es dann in die Köpfe reinkommen, dass die Barrieren da draußen sind, weitestgehend.
Da gibt es das alte Sprichwort, durchs Reden kommen Leute zusammen. Wäre das so formuliert?
Das ist sehr gut formuliert. Das ist ein altes Sprichwort, aber es passt.
Nur habe ich manchmal den Eindruck, dass die Leute nicht mehr wirklich mit zusammen sprechen. Da spielt die Technik rein, Internet, Computer, Tablet, haben dann gar nicht mehr die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren.
Ich bin eine große Verfechterin von persönlichen Kontakten. Also Telefongespräche gehen noch, da habe ich auch noch einen persönlichen Kontakt zu einem Menschen. E-Mail-Kontakt oder Facebook ist schon ein bisschen anonymer, sage ich jetzt. Aber persönliche Kontakte sind für mich das Wichtigste, weil das macht, glaube ich, auch uns Menschen aus. Dass wir miteinander in Kontakt treten, da höre ich ja nicht nur die Stimme des anderen, ich sehe auch seine Reaktion, ich sehe seine Augen. Da kann ich den Menschen in seiner Gesamtheit erfassen, was ich bei Facebook oder bei E-Mail nicht wirklich kann. Ein bisschen mehr zwischenmenschliche Kontakte, miteinander reden, auch ansprechen. Es gibt auch Berufsmessen zum Beispiel, wo Unternehmen Stände haben, wo man auch hingehen kann und ansprechen kann zum Beispiel. Also es geht einfach darum, zu reden, miteinander zu reden.
Das könnte ja auch ein Punkt sein, dass sich der dann nicht so vorstellen kann, wenn jetzt zum Vorstellungsgespräch kommt. Und der glaubt dann, der kann das vielleicht nicht, aber der ist das gar nicht mehr gewohnt.
Der ist nicht mehr gewohnt, richtig. Aber dazu gibt es auch, sage ich, Kurse, Vorbereitungskurse, wo man zumindest die Grundsätze eines Vorstellungsgespräches mitbekommt. Also da würde ich auch empfehlen, bevor ich komplett unvorbereitet in ein Vorstellungsgespräch gehe, sollte ich mich vorher mal erkundigen, worauf ich achten muss bei einem Vorstellungsgespräch, wie ich angezogen sein sollte vielleicht, wie mein Lebenslauf gestaltet sein sollte vom Aussehen her, ja, wie ich dort auftreten soll. Da wäre es nicht schlecht, ein vorheriges Briefing zu machen, dass da zumindest keine formalen Fehler passieren, sodass dann der andere sagt, naja, das passt nicht vom Auftreten her. Da kann man auch vorher schon was machen in der Vorbereitung.
Da kommt er dann schon ganz anders hin, weil der das vielleicht schon durchgeschaut hat und hat er vielleicht ein anderes Bild von ihm.
Genau, aber da gibt es meines Wissens noch solche Kurse, solche Vorbereitungsmöglichkeiten und Coaching-Möglichkeiten, wie man sich richtig vorstellt bei einem Betrieb.
Christine, ich danke dir. Ich muss auf die Uhr schauen. Wir müssen uns voneinander verabschieden. Mir auch. Aber ich sage mir herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich darf mich jetzt von dir mit einer Absage verabschieden. Sie hörten ein Interview mit Doktorin Christine Rosenbach, der Vorsitzenden des Niederösterreichischen Monitoringausschusses. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie unter www.frieg-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Josef Heinz.